Radio Wohnzimmer. Menschen im Gespräch mit Sigrid Flenger.
Freut mich, dass Sie uns zuhören. Wenn es draußen noch dunkel ist, bricht Thomas Hellriegel auf, mit der Stirnlampe auf dem Kopf steigt er frühmorgens auf den Gipfel der Großen Zinne. Am Vormittag um 10 Uhr ist er wieder im Tal. Solche Momente gehören für den Landesleiter der Bergrettung im AVS zu den schönsten. Aufgewachsen ist er in Tartsch, geboren 1982. Thomas Hellriegel hat Psychologie und Pädagogik studiert und arbeitet als Direktor der Sozialdienste bei der Bezirksgemeinschaft Eisacktal. Willkommen im Radio Wohnzimmer, Thomas Hellriegel.
Hallo, grüß Gott.
Im Rahmen Ihrer Tätigkeit für die Bergrettung waren Sie auch in Rumänien an der Grenze zur Ukraine. Es ging darum, die dortige Bergrettung aufzubauen. Was war denn besonders? Was kannte man dort zum Beispiel gar nicht?
Wir sind für die rumänischen Kollegen eingeladen worden, einmal zu ihnen zu fahren und zu schauen, wie sie so die Bergrettung aktiv betreiben. Unsere Idee war, wir fahren ohne, helfen ihnen nachher eventuell mit Material und fahren nachher wieder her. Weil wir nachher enden gewesen sind, haben wir eigentlich gesehen, dass in der rumänischen Bergrettung so hauptsächliches Know-how fehlt, wie man Bergrettung betreibt.
Was wussten Sie zum Beispiel nicht?
Ich kann mich erinnern, einmal haben wir über einen Einsatz von hinten miteinander geredet und nachher haben sie halt die Schwierigkeiten geschildert, wie sie da in den Tiefschnee bei Wasser und Schnee halt im Patienten suchen gegangen sind. Und wenn wir sie gefragt haben, ja, wieso sie nicht Schneeschuhe nehmen, dann haben sie gesagt, ja, das kennen wir eigentlich nicht, beziehungsweise auf der Idee sind wir noch nie gekommen.
Das heißt, sie sind mit den Bergschuhen durch den tiefen Schnee gestapft?
Genau,
und richtig. Das ist ja sehr anstrengend.
Das ist sehr anstrengend und vor allem, man muss sich vorstellen, dass das meistens nach Rettungsaktionen von 8, 9, 10 Stunden gewesen sind. Und da ist es natürlich, denke ich, hilfreich, weil man so kräfteschonend wie möglich unterwegs ist. Da haben wir noch eigentlich gesehen, wie gesagt, sie haben einfach das Know-how noch nicht. Das, was wir schon vielleicht über die letzten Jahrzehnte ins Ungeeignet haben. Und auf den Linie haben wir gesagt, bevor wir eigentlich mit Material ausrüsten, weil es ist effektiv kein Problem, laden wir eigentlich zu uns nach Südtirol hin und dort dürft ihr bei uns ein paar Kurse mitmachen. Und nachher geht es wieder Harmonie und so wie Multiplikatoren bildet es nachher eigentlich Leute aus.
Und das hat auch funktioniert, das haben Sie gemacht?
Genau, das hat dann auch funktioniert. Also sie sind auch effektiv, glaube ich, mit 7 oder 6 Leuten zu uns gekommen, haben nachher einen gesamten Anwärtergrundkurs, heißt das bei uns, durchgemacht. Also da von der einfachen Rettung am Fels bis Saalbandelbau und alles haben sie alles durchgemacht. Und war für sie, glaube ich, eine sehr lehrreiche Erfahrung und sind nachher runtergegangen und haben da nachher ihre Bergretter, also speziell im Gebiet Maramuresch, das ist so an der Grenze zur Ukraine, also im nördlichen Tal von Rumänien, ausgebildet, um eben einfach Kriegsflüchtlinge zu retten.
Genau, es geht hauptsächlich um Kriegsflüchtlinge. Es ist nämlich so, dass der Berg zuerst flach ist und danach steil abfällt und das ist das Problem.
Genau, das ist also das, was wir Renten auch selber gesehen haben. Also wir sind auch mit den Ski, wir sind im Februar Renten gewesen, haben nachher ein paar Skitouren unternommen und praktisch in dem Gebiet, das sind die Ausläufer für die Karpaten. Von der ukrainischen Seite her ist das relativ flach, aber fällt nach hinten, nach Rumänien hin, relativ steil bergauf. Und da ist es in dem Gebiet so passiert, dass praktisch die Bergrettung lange Zeit sehr wenige Einsätze gehabt hat. Und sobald der Krieg nachher losgegangen ist, plötzlich sehr viele Flüchtlinge, die Militaristen und Rindstaaten sagen, Deserteure, über die Berge geflüchtet sein, weil die Frauen haben dürft unten über die Grenze das Land verlassen. Und da ist es dann einfach leider, speziell in den Wintermonaten, einfach allem wieder zu sehr schweren Unfällen oder Notsituationen kommen, wo es die Bergrettung von der rumänischen Seite braucht hat.
Und das ist natürlich auch für Sie als Bergretter unangenehm oder sehr berührend gewesen zu erfahren, dass es eben Menschen gibt, die über diesen Berg sich flüchten,
ja,
um das eigene Leben zu retten.
Richtig, das war natürlich auch für uns also eine totale neue Erfahrung. Man hat das erste Mal, also ich das erste Mal in meinem Leben im Krieg so richtig klein gespielt. Wir sind ja auch direkt mit der Grenzpolizei auf die ukrainische Grenze gefahren. Und es war schon sehr bewegend, wenn man nachher so einzelne Geschichten gehört hat, dass da die Frau mit einem 6 Monate alten Kind über die Grenze geht. Auf der anderen Seite, also in Rumänien, auf einen Mann wartet, der was über die Berge geflüchtet ist Und der, was nachher einfach nach einer sehr schwierigen Bergungsaktion von den rumänischen Bergreitern dort geborgen wird und der Frau im Prinzip im Ausland übergeben wird. Also das sind nachher schon sehr bewegende Geschichten, die, was man, ich sage jetzt, nicht unbedingt mit dem Krieg verbindet, aber die, was wir einfach gesehen haben, die, was da hinten wirklich passieren. Und ja, sehr eindrucksvoll auf alle Fälle.
Sie haben auch gehört von den Grenzpolizisten aus Rumänien, dass wenn die ukrainische Militärpolizei die Deserteure schnappt, dann werden die auch exekutiert?
Genau, das ist uns auch berichtet worden. Also es ist effektiv so, dass zum Teil einfach auch Bergretter, die was mit den Geflüchteten im Berg noch angetroffen werden, von ukrainischen Soldaten aufgefordert werden, ich sage jetzt einmal, ihre Landsleute zu übergeben, damit sie diese mit noch in die Ukraine nehmen und sie nachher auch zum Teil hinrichten. Das soll einfach auch der Abschreckung dienen. Das heißt, dass andere gar nicht auf die Idee kommen, das Land zu verlassen oder zu flüchten oder den Krieg zu verweigern. Und das ist natürlich schon sehr beeindruckend. Man muss auch wissen, sehr oft werden da Bergreiter auch bestochen, im Sinne von, wenn sie die Geretteten nicht freiwillig übergeben, nachher gibt es eventuell auch ein Bestechungsgeld von mehreren tausend Euro. Und da ist es jetzt natürlich so, der durchschnittliche Bergreiter, der Hauptamtliche, verdient ungefähr zwischen 900 und 1000 Euro im Monat. Und wenn er nachher, ich sage jetzt mal, ein Angebot kriegt, ob ich da jemanden übergebe oder nicht übergebe, und ich kriege dafür 10.000, 12.000 Euro, dann ist das natürlich eine sehr schwierige Situation, wo sich da auch die Bergreiter befinden.
Das haben Sie gehört, das haben Sie selbst nicht erlebt, aber gehört, man redet das unter den Bergrettern, die Sie kennengelernt haben, man
richtig
redet darüber.
Ja, richtig. Also da denke ich, unter den Bergrettern ist auch eine sehr offene Kommunikation. Also man tut das Thema auch nicht totschweigen, das ist bekannt. Das ist auch der Grenzpolizei bekannt. Also ist jetzt nicht, man soll sagen, es ist ein offenes Geheimnis, dass das passiert. Mhm. Auch in den Gebieten, wo wir gewesen sind, direkt an der Grenze, hat man auch gesehen, praktisch die Grenze ist eigentlich eine Brücke, ein relativ großer Fluss teilt das Land, also teilt die Ukraine und Rumänien. Und da ist auch von Seiten vom ukrainischen Militär ist sehr viel Stacheldraht in den Fluss hineingelegt worden, damit einfach Leute, die was flüchten wollen über den Fluss, dass die einfach da auf ein Hindernis stoßen. Und man weiß auch, also, wenn man in so einen Stacheldraht hineinschwimmt, in den Fluss drinnen, da kommt man eigentlich nicht mehr wieder lebend raus. Und also den Stacheldraht und die Situationen haben wir selber gesehen und ist natürlich sehr, sehr traurig auch.
Sie selbst haben Skitouren unternommen und da haben Sie sich zum ersten Mal gedacht, was ist, wenn etwas passiert? Hier kommt man nicht raus, also hier kommt einen niemand holen.
Genau, also wir sind selber nachher mit den Ski Richtung ukrainische Grenze unterwegs gewesen. Und also das darf man sich noch nicht so vorstellen wie bei uns, dass ein Rettungshubschrauber in 20 Minuten da ist. Also grundsätzlich in der Zone gilt ja auch ein Flugverbot, weil es ist Kriegsgebiet. Und wenn man gerettet wird, also wenn man versucht, gerettet zu werden, dann muss man wissen, dass da der erste Hubschrauber aus Bukarest startet und der ist eine 2,5 Stunden Flugzeit entfernt. Also ist natürlich schon ganz ein anderer Alpinismus, sage ich jetzt einmal, wie es bei uns in den Dolomiten oder in den Alpen passiert. Ja.
Thomas Hellriegel, wenn Sie in Südtirol unterwegs sind, Sie sind ja jetzt schon seit 20 Jahren bei der Bergrettung, dann sind diese Suchaktionen auch immer sehr, ja, sagen wir, aufregend im negativen Sinne. Also es ist schon immer sehr aufwühlend wahrscheinlich, wenn man jemanden finden muss und es sehr schwierig ist. Sie haben wahrscheinlich meistens sehr wenige Informationen, die Ihnen zur Verfügung stehen, wenn jemand gefunden werden muss.
Ja, genau. Also Suchaktionen bilden immer so ein bisschen einen speziellen Einsatz. Also man kann sagen, zum Glück sehr viele Suchaktionen erledigen sich relativ bald. Das heißt, entweder weil die vermisste Person aufgefunden wird oder sich selber meldet, was natürlich nachher für die Bergrettung, aber auch für andere Blaulichtorganisationen eine Herausforderung ist, wenn eine Suchaktion über längere Zeit geht, das heißt auch über mehrere Tage, oft auch Wochen, was auch passieren kann. Deshalb ist es natürlich schon schwierig, erstens einmal um genügend Leute auch zu finden, die was sich am Einsatz beteiligen. Und zweitens natürlich auch, weil man weiß, mit jedem Tag, wo man sucht, schwindet einfach auch die Chance, dass man die Person oder die Personen lebend findet. Und das ist dann nur mal ein bisschen eine besondere Situation.
Thomas Hellriegel, wie ist das, wenn man einen Suchflug macht? Worauf achtet man?
Ein Suchflug in der Regel geht es ja so vor sich, dass man sich zuerst einmal mit der Besatzung vom Hubschrauber gut abspricht. Also da muss schon einmal ein gutes Briefing und gute Kommunikation von Anfang an stattfinden. Wo möchte man hinfliegen? Auf was möchte man aufpassen? Wo ist man schon gewesen? Wo ist man nicht gewesen? Wo kann man klein fliegen, wo kann man nicht klein fliegen? Gibt es vielleicht auch mögliche Flughindernisse wie Saalbohnen oder Bandeln, wo Holz geschossen wird oder so etwas?
Das weiß der Pilot.
Das weiß der Pilot und sehr oft natürlich auch der örtliche Bergreiter. Also alle Bohnen sind in einem Kartensystem erfasst, sollten erfasst sein, aber sehr oft gibt es natürlich nur Hindernisse, die was der örtliche Bergreiter vor Ort einfach sehr gut kennt. Und deswegen ist es da in Anfang wichtig, dass man sich da mit der Besatzung, mit dem Pilot gut abspricht. Und dann geht es eigentlich so vor sich, dass der Hubschrauber einfach steigt, zu einem vereinbarten Platz hinfliegt und da nachher, ich sage jetzt einmal, im langsamen Tempo ein Gebirgskamm oder ein Lawinenkegel oder so etwas anfliegt und man von der Luft aus versucht einfach Personen oder auch sehr oft, und das muss man auch sagen, Gegenstände zu erkennen, die was auch nachher zur Person führen, weil oft ist, wenn jemand abstürzt, dass vielleicht der Rucksack irgendwo liegen bleibt und die Person weit unten liegen bleibt. Und das ist natürlich auch sehr hilfreich oft und das funktioniert recht gut.
Wie viele Einsätze fliegen Sie denn oder nicht fliegen, machen Sie denn pro Jahr als Bergrettung im AVS?
Also wir als Bergrettung machen momentan so zwischen 1700 und 1800 Einsätze, wobei die Zahlen bei uns eigentlich in den letzten Jahren ständig gestiegen sind, also bis aufs Jahr 2020, da wo einfach die Welt gekennzeichnet war von der Covid-Pandemie, wo es zum Teil ja ein Ausgehverbot gegeben hat, haben wir weniger Einsätze gemacht. Aber momentan haben wir ungefähr 1800 Einsätze in Südtirol, was wir als Bergrettungsdienst machen.
Und kann man sagen, wie viele Touristen es sind und wie viele Einheimische?
Ja, das können wir ziemlich genau sagen. Also jeder Einsatz wird in einem speziellen Programm erfasst und dokumentiert. Also bei uns ist es so, dass wir momentan zwischen 68 und 70% von den Einsätzen für Touristen machen. Wobei hier der italienische Gast, also er ist klar der meistgerettete, gefolgt von den Deutschen. Und nachher kommen nur die anderen Nationen, wobei man jetzt sagen muss, wir haben jetzt beobachtet, dass in den letzten Jahren, ich sage jetzt einmal, die Gäste, die was mehr retten oder die was mehr zu Hilfe kommen, alleweil internationaler werden. Also speziell Gäste aus Kanada oder aus Amerika haben zugenommen. Und ja, genau.
Und Sie sagen, also manchmal geht es auch darum, den Hund zu retten, der nicht mehr weiter kann.
Ja, richtig. Also effektiv ist es so, dass einige Einsätze von der Bergrettung, ich sage jetzt einmal, nicht unbedingt gerechtfertigt sein für einen Bergrettungseinsatz. Also ich erinnere mich da speziell an einen Einsatz, der was wirklich erst vor wenigen Wochen in Gröden passiert ist, als die Bergrettung alarmiert worden ist. Also die Meldung, was wir als Bergrettung kriegen haben, war ganz klar, ich kann nicht, non ce la fa più, also der Hund schafft es einfach nicht mehr. Wir sind nachher natürlich vor Ort gewesen, weil man hat nicht genau verstanden, wie schwierig oder wie, in was für einer Situation befindet sich da jetzt das Herrchen auch. Und am Ende hat man nachher gesehen, dass es wirklich sich um einen ganz kleinen Hund handelt, den was man eigentlich hat, kein ohne Probleme in den Rucksack hinein oder in der Hand nehmen und ins Dolo tragen. Und das Herrchen war effektiv eigentlich nur gut begangen. Und ja, da hat man, denke ich, einfach ein bisschen einen einfachen Weg sucht, um ins Tal zu kommen. Und in meinen Augen war das eigentlich nicht unbedingt ein gerechtfertigter Einsatz. Wobei man sagen muss, wir als Bergrettung in Südtirol sind ja nicht allein für Menschen zuständig, sondern wir retten und bergen ja auch Tiere. Wir machen echt eine beträchtliche Anzahl an Tierrettungen das ganze Jahr, weil sehr oft natürlich auch Schaf oder Gas sich im steilen Gelände versteigen. Und wenn sie dann nicht mehr für uns zurückkommen, dann kommt die Bergrettung und holt sie.
Über Ihre Einsätze sprechen wir später noch. Jetzt wollen wir Sie erst einmal ein bisschen kennenlernen. Thomas Hellriegel, Sie sind in Tartsch aufgewachsen und wahrscheinlich in dem Tatscher Bichl, wo es ja einen Bunker gibt, viel herum gewesen. Ihr Vater war bei der Feuerwehr und eben, Sie haben diese Vereinstätigkeit sozusagen in die Wiege gelegt bekommen. Thomas Heilriegel, waren Sie schon immer bergaffin? Sind Sie schon als Junge in den Bergen unterwegs gewesen?
Ja, eigentlich nicht wirklich. Also ich bin ja in Tartsch aufgewachsen und wir sind viel unterwegs gewesen. Ich wohne direkt neben dem Bichl auf Tartsch um. Dann ist klar, dass man einmal auf dem Bichl unterwegs ist. Wir haben so einen Eisplatz gehabt und haben einfach viel Eishockey gespielt. Und also Seil war eigentlich lange Zeit meine große Leidenschaft. Ich habe mal die Sportschule gemacht und Seil Eishockey gespielt. Und ich muss sagen, irgendwann hat man auch einfach umgehabt, ein bisschen unterwegs zu sein. Und das ist nachher allerweil mehr geworden. Speziell nachher auch in meiner Zeit, wenn ich in Innsbruck gewesen bin, hat man auch einfach selber ein bisschen umgehabt, zu klettern. Und viel im Winter ist man unterwegs gewesen. Ich kann mich erinnern, wir sind viel aus Seilrein reingegangen, zum Skitouren oder Kühtai. Das waren ja richtig gute Gebiete. Und so ist nachher ist das noch so ein zum anderen gekommen. Und irgendwann ist man dann halt, hat sich das mit der Bergrettung ergeben.
Thomas Heilriegel, Sie haben die Sportschule besucht. Warum haben Sie nicht Sport studiert? Warum sind Sie in den Bereich Psychologie und Pädagogik gewechselt?
Ja, ganz ehrlich gesagt, wollte ich eigentlich sogar Sport studieren. Das war immer so ein bisschen mein Wunschstudium. Aber kurze Zeit, bevor ich die Aufnahmeprüfung gemacht habe, habe ich mir beim Trainieren im Knie ein Bantel gerissen. Und somit ist nachher, ich sage jetzt mal, die Aufnahmeprüfung fürs Erste ins Wasser gefallen. Ich war es halt nachher schon in Innsbruck und dann haben wir gedacht, okay, dann muss ich etwas machen, das, was ich mir noch anrechnen kann lassen, als Wohlfach. Und dann war dann immer so ein bisschen das Naheliegendste, dass man etwas auf der Psychologie oder etwas auf die Erziehungswissenschaften macht. Und dann hat es sich irgendwie so ergeben, dass ich, ja, bis zuletzt sind wir eigentlich nachher wirklich ein grosses Interesse daran gefunden haben. Und habe nachher selber einfach auch weitergemacht und selber eigentlich auch mit einem Diplomstudium, damals hat es noch das Diplomstudium gegeben, angeschlossen haben, ja.
Besonders fasziniert waren Sie von der Psychoanalyse nach Sigmund Freud. Warum denn? Was hat Sie da interessiert?
Na, grundsätzlich war es eigentlich der Professor Josef Eigner, der was in die einzelnen Vorlesungen das Thema uns Studenten seinem recht nahe gebracht hat. Wenn man vielleicht in den Bergen unterwegs ist oder wenn man beim Sport aktiv ist, man braucht ein gutes Training, man braucht einfach eine gute körperliche Voraussetzung. Aber das, was die Psyche ausmacht, also wenn man mental stark ist, nachher schafft man einiges mehr, als man sich vielleicht selber zutrauen würde.
Das haben Sie selbst wahrscheinlich auch schon oft erlebt, dass Sie weitergekommen sind, weil Sie eben unbedingt wollten. In welchem Moment war das so?
Ich kann mich erinnern, dass wir oft einmal so ein bisschen in so steile Wände unterwegs sind. Also ich weiß jetzt zum Beispiel einmal, wenn wir sind, die Mini-Gerode gegangen auf Mortler, wo wir eigentlich schon die Tage vorher anstrengende Touren gemacht haben. Und ich weiß ganz genau, das war der 2. Juni, eigentlich relativ spät schon. Und man ist einfach irgendwann, wenn man viele Tage unterwegs ist, irgendwann auch müde. Aber wir haben gesagt, okay, die letzte Skitour in dem Monat, das soll einfach nur mal eine tolle gemeinsame Abschlusstour sein. Und dann haben wir uns halt für diese Tour in der Mini-Geroden entschieden. Also das ist, ich weiß jetzt nicht, wer die Tour kennt, also das ist eigentlich auf der hinteren Seite vom Mortler so ein bisschen eine Rinneaue. Die ist jetzt, ich glaube, 700 oder 800 Meter lang und echt ein bisschen recht steil. Also man muss schon die Ski anziehen. Da waren wir einfach schon müde und alt. Aber irgendwie haben wir gesagt, nein, wir wollen das einfach nur zum Jahresabschluss machen, also zur Saisonabschluss. Und man hat dann gesehen, was man eigentlich nur so imstande ist. Und wenn man es nach oben auf dem Gipfel steht und man hat danach nachher eine tolle Skiabfahrt vor sich, nachher ist man da einfach glücklich und zufrieden und war noch ein tolles Erlebnis, ja.
Ein weiteres schönes Erlebnis, das Sie auf dem Berg hatten, war im Finchgau beim Herz-Jesu-Feuer. Und da haben Sie eben gesehen, dass der Finchgau ein U-Tal ist. Warum war das so schön? Sie waren da auf 3000 Metern Meereshöhe.
Ja, genau. Also das ist eigentlich schon ein besonderes Erlebnis. Also die Bergrettung Malz geht einmal auf Mont Pitschnaue Herz Jesu führen. Und das ist für uns natürlich ein bisschen der Hausberg. Also zum Mont Pitschen sagt man ja das Schliniger Matterhorn, weil es ja effektiv die Form hat wie das Matterhorn. Ist ein 3000er Berg und ist ein Grenzberg zwischen der Schweiz und Italien. Und wenn man da nachher so Ende Juni auf den Gipfel oben steht und ins Finchgau schaut und von hinten kommt die Sonne und der Mont Pitschen wirft da so einen Schatten in den Finchgau, der was einfach riesig ist. Und da sind das schon so wunderschöne Momente. Man ist nachher mit anderen Bergrettern oben. Man kann ein bisschen Tradition leben. Man macht ein Feuer auf dem Berg. Man huckt oben und schaut ein bisschen neu und philosophiert so vielleicht ein bisschen über das, was halt im Leben so passiert. Und das sind nachher schon so Momente, wo ich sage, ja, für solche Momente zahlt es sich aus, entweder auf den Berg zu gehen oder auf den Berg zu gehen und bei der Bergrettung zu sein.
Sie waren ja 30 bis 40 Mal auf dem Ortler.
Ja, also ich habe jetzt nicht ganz genau mitzählt, aber ich glaube, so in der Richtung wird es sein, ja.
Thomas Hellriegel heute im Radio Wohnzimmer zu hören, am Mikrofon Sigrid Flenger. Thomas Hellriegel ist Direktor in den Sozialdiensten der Bezirksgemeinschaft Eisacktal und Leiter der Bergrettung im AVS. Thomas Hellriegel, Sie waren bei den Carabinieri auch, also sind beim Militär gewesen, bei den Carabinieri.
Richtig, genau. Also mein Jahrgang hat nur dürfen, das Militär absolvieren. Und die wollte eigentlich also schon allem was machen, was mich einfach auch ein bisschen interessiert. Und habe mich nachher selber für die Carabinieri gemeldet und bin nachher eigentlich ganz bald nach der Matura in Turin eingerückt. Ja.
Und wie war das für Sie bei den Carabinieri? Was hat sich da ergeben in dieser Zeit? Da erlebt man sich ja viel.
Es war eine sehr lehrreiche Zeit, kann ich sagen, und eine prägende Erfahrung, die was ich auf keinen Fall missen möchte, ganz sicher. Für uns Finchker ist es natürlich nur mal ein bisschen besonders. Ich meine, die Möglichkeiten, wo wir im Finchgau mit Italienisch reden, sind wenige. Das Schulitalienisch ist das, was es ist, also auch nicht viel. Und nachher kommt man noch als Oberfinchker fast schon in Turin in die Carabinieri-Schule. Also lernt nachher natürlich nur mal das Uniforme ein bisschen zu respektieren, hat man gemisst. Und nebenbei noch nur das eigentlich für uns ja in einer Zweitsprache. Also das war schon eine spannende Zeit, aber auf alle Fälle eine Zeit, die ich nie nimmer missen möchte.
Hatten Sie Probleme mit der Autorität, also dass einer Ihnen sagen kann, das haben Sie zu tun?
Ja, also effektiv, das habe ich nachher schon gemerkt, also das Militär ist an sich, das ist gut organisiert und ist sicherlich für viele Leute, so jetzt mal für viele Menschen, die richtige Arbeitsstelle. Aber ich habe da für mich gemerkt, also das Unterordnen und eine Meinung vertreten, hinter der, was ich selber nicht stehen kann, das ist nichts für mich. Also, und deswegen bin ich nachher auch bald in meiner Militärzeit abgearbeitet haben, sozusagen. Sobald ich die fertig gehabt habe, bin ich zurück nach Innsbruck und dann sind meine Studien angeschlossen und gut.
Wo waren Sie denn dann eingesetzt?
Die Schule habe ich in Turin gemacht, bin danach nach Leifers gekommen, in 7. Regimento. Und das ist eigentlich ein Regiment, das hauptsächlich für Auslandsmissionen oder für Grenzbeobachtungen eingesetzt wird. Oder, wenn es nicht der Fall ist, innerhalb von Italien für den sogenannten Ordine Publico, das heißt für Dienste, die was man in einem Fußballstadion macht, bei einem Formel-1-Rennen oder bei so Demonstrationen, ja, so.
War es dann auch interessant, also wenn Sie bei einem Formel-1-Rennen dabei waren, waren Sie das?
Ja, also effektiv, wir haben in Imola, glaube ich, sind wir gewesen und haben seinen Dienst gemacht beim Formel-1-Rennen, aber da muss ich ganz ehrlich sagen, meine Gruppe, da wo ich zugeteilt gewesen bin, unsere Position war hinter einer großen Betonmauer, hinter einer riesigen Tribüne. Also außer die Formel 1 Auto, die Motorengeräusche, haben wir ja nichts gesehen und nicht gehört. Ja, ja.
Gab es auch mal eine schwierige Situation? Als Carabinier erlebt man sicher auch Momente, die nicht so schön sind.
Ja, also ich denke mal speziell, weil wir sind ja öfters in Rom gewesen oder auch in Genua. Ich glaube, ich bin, jetzt muss ich denken, 2002 gewesen, 2001, 2002. Das war ja die Zeit, wo die ganzen G7-Gipfel und die ganzen No-Global-Demonstrationen gewesen sind in Italien, wo sie unter anderem auch effektiv Todesopfer gegeben hat. Und da sind wir auch eingesetzt worden. In Rom war es ja so, dass man dort allem wieder so Straßenschlachten ausgesetzt gewesen ist. Die Erfahrungen sind natürlich auch beeindruckend. Ich meine, da kann man Leid, die demonstrieren für etwas oder zumindest machen in Anschein, dass sie für etwas demonstrieren. Und im Prinzip kommen sie da mit Motorradl, Helm und Zaunlauten ausgerüstet. Und das einzigste Ziel ist eigentlich, auf die Polizeikräfte loszugehen und für Randale zu sorgen. Und,
wo sind Sie da gewesen, genau? Wo sind Sie?
Also wir sind in Rom gewesen und unsere Aufgabe ist gewesen, eine Seitenstraße vom Palazzo Chigi zu sichern. Und wir sind ja die Jüngsten gewesen, also die, die das Militär machen, sind alle in der ersten Reihe gestanden und hinter ihr sind nachher die Erfahrenen gestanden. Und wenn da Leute auf dir zukommen und Leichtraketen in deine Richtung anschießen und Pflastersteine werfen und Gullideckel ausreißen und auf dir reinschmeißen, dann ist das jetzt nicht unbedingt so eine schöne Erfahrung. Und vor allem, man hat ja lange Zeit, hat man auch mit dem Befehl gehabt, da stillzustehen und erst irgendwann nachher auf einzelne Leute loszugehen. Und das ist ja, also wenn man sich das so vorstellt, da ist es ja leider um Gewalt gegangen und da ist geschlagen worden. Und,
das heißt, Sie sind auf Leute dann losgegangen?
Ja, genau. Also es ist ja effektiv noch so gewesen. Sobald nach irgendwann, ich sage jetzt mal, eine bestimmte Linie überschritten worden ist, dann hat es im Befehl der Karika gegeben und dann ist man da nach vorne und hat einfach die Leute, die so exzessiv randaliert haben, festnehmen müsst. Und da ist es dann einfach zu unglaublichen Szenen gekommen, also zu Schlägereien. Und
also sie wurden geschlagen?
Ja, ja, also da, also man hat noch auch auf uns, ich kann mich erinnern, so einen Schachtdeckel geschmissen und wir haben schon noch unsere Schilder gehabt, aber das ist ja, bis ich selber erlebt habe, habe ich das vielleicht auf der Mal aus die Ferns, aus die Nachrichten kennt, dass das wirklich passiert. Und das ist ja, das hat ja in meiner Weltanschauung auch nicht Platz gehabt, da kommen Leute, die was einfach Streit suchen und mit brutalster Gewalt auf Leute losgehen, die was unten eigentlich einen Dienst machen. Und wir sind natürlich ganz vorne gewesen, eben wie gesagt, an die Jüngsten. Und hinterhin sind da die bisschen die Erfahrenen gewesen, die was schon auch ihre Arbeit gemacht haben, aber halt mehr um vorne, sage ich mal, alles angekriegt. Und das war dann auch so ein Moment, wo ich gesagt habe, nein, das kann es nicht sein. Also dem stelle ich mir einfach nicht freiwillig. Ich habe da einfach wenig Sinn dahinter gesehen, für mich da solche Sachen mitzuerleben. Aber als Gesamtpaket, muss ich sagen, war das Militär für mich schon echt eine gute Zeit. Man hat viele Freundschaften geschlossen. Ich muss einmal sagen, Italien habe ich durchs Militär kennengelernt. Aber bestimmte Erfahrungen müssen die in der Form nicht mehr machen.
Zum Beispiel die?
Genau, zum Beispiel so Straßenschlachten in der Mitte von Rom.
Was hat das für Sie? Sie haben gesagt, das ist eine Welt, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, eine Welt fast zusammengebrochen oder Sie haben die Welt plötzlich mit anderen Augen gesehen. Vorher war sie heil und dann nicht mehr?
Ja, jetzt will ich nicht sagen, dass sie nicht mehr heil gewesen ist, aber man hat einfach gesehen, dass außerhalb von meinem Gedankenradius einfach nur ganz viel passiert ist, was man sich so nicht vorstellen kann. Ich meine, ich komme, oder jetzt sage ich mal generell, wir Südtiroler sind da ja relativ in einer heilen Welt. Meistens haben wir unsere Familie oder um unser Dorf, um unsere Vereine. Das Schlimmste ist vielleicht nur, wenn einer von Land einmal Bozen neu fahren muss und durch den Verkehrschaos durchfahren muss. Aber dann ist es halt auch schon gewesen. Und wenn man nachher mal, ich sage jetzt mal, ein bisschen weiter geht, ein bisschen weiter schaut und sei man einfach nur sieht, was so ein bisschen alles passiert und dass das eigentlich auch passiert, dann muss ich sagen, dann erweitert man dort zwar seinen eigenen Horizont, aber ob es unbedingt die Erfahrung noch sein muss, weil will ich mal nicht kommentieren.
Thomas Heilriegel, Sie sind nach Ihrer Militärkarriere zur Bezirksgemeinschaft Finchgau gegangen. 3 Jahre lang sind Sie da gewesen, dann kamen Sie nach Klausen. Sie waren 8 Jahre Sprengelleiter in Brixen bei der Bezirksgemeinschaft Eisacktal und sind jetzt seit 5 Jahren Direktor der Bezirksgemeinschaft Eisacktal im Sozialdienst.
Richtig, genau. Also die Bezirksgemeinschaft ist ja, ich sage jetzt mal, ein Zusammenschluss von mehreren Gemeinden. Also der gesetzliche Vertreter von der Bezirksgemeinschaft ist auch der Präsident, also ein politischer Vertreter. Und meine Funktion innerhalb von der Bezirksgemeinschaft, also ich bin ein Beamter und bin als Direktor der Sozialdienste tätig.
Sie sagen in Ihrer Funktion, am besten wäre es, wenn es Sie gar nicht brauchen würde.
Genau, also die Sozialdienste sind ein sehr großer Bereich. Also im Eisacktal sind knapp 300 Personen selbst beschäftigt. Und grundsätzlich wäre es ja so, also würden die Sozialdienste ausgezeichnete Arbeit erfüllen, sollten sie eigentlich überflüssig sein. Aber leider ist das nicht die Aufgabe der Sozialdienste, sondern es ist eine gesellschaftspolitische Herausforderung.
Inwiefern würde es dann die Sozialdienste nicht brauchen? Ich meine, bei den Sozialdiensten klopft wahrscheinlich die alleinerziehende Mutter an, die eine Wohnung braucht, dann vielleicht auch eben Menschen in prekären Situationen allgemein.
Genau, richtig. Also die Sozialdienste sind ja im Prinzip Dienste, welche für Personen in hoffentlich temporär begrenzter Zeit in einer Notsituation sein und die Sozialdienste sie über diese Zeit hinweg helfen und dann braucht sie Sozialdienste nicht mehr. Also wir im Eisacktal führen ja zum Beispiel ein Frauenhaus und mit einer angeschlossenen Beratungsstelle. Wir haben eine nahezu 100%ige Auslastung im Frauenhaus.
Wie viele Plätze gibt es da?
Also aktuell haben wir im Frauenhaus 6 Frauen mit Kindern Platz. Wenn alle Wohnungen belegt sind, wir auch sehr oft auf Pensionen oder Hotelzimmer zurückgreifen. Das sind ja nachher die Akutfälle, da wo Frauen ja effektiv einen Schritt gewagt haben, ich sage jetzt mal aus dem gewaltsamen Umfeld, wo es mir natürlich auch sehen. Wir haben eine Beratungsstelle für Frauen in Gewaltsituationen und da führen wir ja mehrere 100 Beratungen pro Jahr durch. Also das heißt, es ist durchschnittlich, haben wir 2 bis 3 Beratungen pro Tag und da sieht man nachher auch ein bisschen, wie viele Frauen einfach auch betroffen sind von einer Gewaltsituation. Wobei man sagen muss, also in den letzten Jahren ist da sehr viel Positives passiert, im Sinne von, das Thema wird mehr diskutiert, Frauen finden öfters den Mut, sich Hilfe zu suchen. Also es muss nicht unbedingt um die Sozialdienste sein, es gibt ja auch Vereine, die was Hilfe anbieten und das ist natürlich nachher sehr wichtig. Wobei der Frauenhausdienst ja, jetzt sage ich mal unter Anführungszeichen, nur ein Dienst, der Sozialdienst ist. Wir führen ja auch eine Übernachtungsstätte für obdachlose Männer. Wir führen eine Rehabilitationseinrichtung für psychisch Kranke, für Suchtabhängige. Wir führen die beiden Sozialsprengel in Klausen und in Brixen. Wir führen eine Einrichtung für Menschen mit Behinderung. Wir führen eine Tagesstätte für Menschen mit Autismus. Also das Spektrum, das was die Sozialdienste abdecken, ist ja sehr, sehr weitläufig. Und unsere Klienten oder unsere Gäste, je nach Struktur, also bei der Übernachtungsstätte für obdachlose Männer, da reden wir allem von Gästen. Also sie sind Gäste bei uns in der Struktur, in den Diensten sehr oft von Klienten oder von Nutzerinnen. Da sind sie im Kinderschutzbereich, also von 0 Jahre bis im ambulanten Betreuungsdienst, also die ehemalige Hauspflege wird ja auch von den Sozialdiensten geführt. Kann auch sein, dass einmal ein Nutzer 100 und mehr ist, nicht?
Also weil Sie vorhin von der heilen Welt gesprochen haben, das klingt jetzt nicht danach.
In Südtirol gibt es nicht die heile Welt, so wie sie nirgends gibt, aber man muss einfach da auch ehrlich sein. Also wir haben gesellschaftspolitische Themen, an die was wir noch viel arbeiten müssen, damit es in die richtige Richtung geht.
Wollen Sie mir sagen, was Sie glauben, woran es liegt?
Ja, das ist natürlich eine sehr schwierige Frage. Ich glaube, es gibt mehrere Gründe, wieso. Also viele Sachen, denke ich, seien nur ein bisschen so historisch gewachsen. Also wir haben zum Beispiel, denke ich, sehr viele Situationen, die, weil sie schon so gewesen sind, trägt man sie einfach auch weiter. Wie zum Beispiel, dass die Frau nicht dem Mann gleichgestellt ist. Also das, denke ich, ist einfach so historisch gewachsen. Und ich denke, die Richtung stimmt, aber ich glaube, es muss noch sehr viel passieren, dass das noch auch effektiv auch von der gesamten Bevölkerung und von der gesamten Gesellschaft so angesehen wird. Ganz viel ist natürlich auch Stigmatisierung, was passiert. Also bei uns in den Diensten, wir sind dann wieder mit Situationen konfrontiert, dass bestimmte Personengruppen einfach ausgeklammert werden, wie zum Beispiel obdachlose Männer, die was sehr oft sich auch freiwillig dafür entscheiden, auf der Straße zu leben. Also das gibt es auch. Und das ist bei uns eigentlich fast nicht respektiert, sage ich jetzt einmal so. Also wenn jemand einen Obdachlosen sieht, dann meint entweder es ist ein Verbrecher oder es ist ein Sandler oder was auch immer. Aber dass es auch Leute gibt, die was den Weg freiwillig so gehen, das müssen wir einfach auch, denke ich, akzeptieren. Und gleichzeitig ist es, denke ich, einfach auch wichtig, dass Berufe, die wo es in der Sozialberufe, dass diese Berufe einfach auch aufgewertet werden. Also das ist ja eine Diskussion, was man allerweil öfter hört. Ganz viele werden die Arbeiter Sozialdienste erst bewusst, wenn sie eine Notwendigkeit haben.
Sie sagen, es gibt Personalmangel natürlich auch in Ihrem Bereich.
Richtig.
Damit haben Sie zu kämpfen?
Genau, bei uns ist es ja effektiv so, dass wir in den verschiedenen Berufsbildern an akuten Fachkräftemangel haben, also wenn ich jetzt an die Sozialbetreuer denke, aber auch an die Sozialassistenten, da fällt es natürlich stark und das ist eine Herausforderung, die wir uns jetzt stellen müssen, weil die Klienten, die Nutzerinnen nicht weniger werden, sondern allerweil mehr.
Thomas Heilregel, Sie sind Sachwalter, Sie betreuen 4 Menschen und sind auch Vormund von einem Kind besonders, das zur das zur Adoption freigegeben wurde. Sie müssen da alles machen, Südtirol-Pass, Schuleinschreibung, die Mensa. Etwas möchte ich ganz gerne ansprechen, und zwar, es gibt, ich glaube, das ist ein Mann, der austherapiert ist.
Richtig.
Und zwar ist er ein Kind einer Alkoholikerin, die eben während der Schwangerschaft hat seine Mutter ganz viel Alkohol konsumiert. Und das ist vielleicht nochmal ganz wichtig zu erwähnen, was da passieren kann.
Also es ist so, richtig, genau, das ist natürlich auch sehr tragisch, muss man sagen. Also wenn Kinder auf die Welt kommen, wo die Mutter in der Zeit der Schwangerschaft oder schon zuvor einen starken Alkoholmissbrauch durchgeführt hat, und dann ist es so, dass das Kind als Neugeborenes zuerst einen Entzug machen muss, um einfach, ich sage jetzt einmal, lebensfähig zu sein. Sehr häufig bleiben da noch natürlich auch Schäden hinten, das muss man einfach sagen, ja.
Und dieser Mann war in der Reha über viele Jahre, man hat alles versucht.
Genau, also das ist der Klient, der junge Mann hat verschiedene Dienste durchlaufen, sagen wir jetzt einmal so, also vom Kinder- und Jugendschutz bis zu einem möglichen Rehabilitationsprojekt, Eingliederungsprojekt, autonomes Wohnprojekt, also alles, was man sich so vorstellen kann, hat der junge Mann absolviert. Und man muss sagen, jetzt ist man zu einem Punkt gekommen, wo man sagt, okay, man hat jetzt eigentlich einen Punkt erreicht, wo keine Entwicklung mehr möglich ist. Eben, man würde fast sagen, also in einem bestimmten Bereich ist er raustherapiert, und jetzt gilt es einfach, mit dieser Situation dem Mann ein so gutes Leben wie möglich zu gewähren. Ja.
Wir haben schon gesagt, Sie sind Sachwalter für 4 Menschen und plus Vormund für ein Kind.
Richtig.
Heißt das, dass Sie rund um die Uhr auch erreichbar sein müssen, weil eben immer etwas ist und man sie erreichen muss, können muss?
Genau, also aktuell das Kind, muss man sagen, zurzeit lebt es in einer Pflegefamilie, die sich sehr gut um das Kind kümmert, und ich sage jetzt einmal, das ist ein großes Glück für das Kind. Aber alles andere, eben bestimmte Sachen, was nur der Vormund machen kann, sei es Schuleinschreibungen, sei es medizinische Visiten, Abklärungsgespräche und so Sachen, die macht nachher der Vormund, genau.
Das machen Sie alles ehrenamtlich?
Genau, das mache ich ehrenamtlich, weil, wenn man es ganz genau nimmt, Sachwalterschaften und Vormundschaften sind Bürgerpflichten, und der Richter oder die Richterin kann da eigentlich jeden von uns beauftragen, solche Sachwalterschaften oder Vormundschaften auszuüben. Man muss jetzt aber ehrlich sagen, in der Regel wird jemand ausgewählt, der vielleicht eine bestimmte Kenntnis von Diensten hat oder eine bestimmte Erfahrung an Vormundschaften oder Sachwalterschaften. Aber genau.
Sie sind Leiter der Bergrettung im AVS. Das machen Sie auch ehrenamtlich?
Genau, das ist ehrenamtlich.
Plus sind Sie in der Bergrettung aktiv tätig, oder?
Richtig.
Wie schaffen Sie das alles?
Ja, effektiv. Vielleicht das größte Problem bei mir ist, dass der Tag oft einmal zu wenig Stunden hat. Das ist die größte Herausforderung.
Wir haben nämlich noch nicht gesagt, dass Sie eine Familie haben. Also Sie haben 2 Söhne. Wie alt sind die?
Genau, also ich habe 2 Buben. Der Lukas ist 13 und der David ist 9.
Und Ihre Frau, die arbeitet als Anästhesistin im Krankenhaus von Bozen?
Bozen, genau. Mhm. Also ich bin jetzt nicht mehr in Tarz, also ich bin nur sehr viel in Tarz, aber bin jetzt mit der Familie wohnhaft in Eppan.
In Eppan und fahren genau. Dann jedes Mal ja,
genau,
nach Brixen.
Genau, nach Brixen.
Das ist ganz schön viel, klingt nach sehr viel. Sie haben ja auch noch Ihre Hobbys, nämlich eben auf den Berg gehen, was Sie auch rege betreiben. Ihnen ist wichtig, den Klienten auf Augenhöhe zu begegnen. Auf Augenhöhe agieren ist Ihnen ja auch in der Bergrettung wichtig. Sie sagen, es gibt da keine Ränge, keine Hierarchie. Grundsätzlich
ja, genau, also die
ist es sehr flach, die Hierarchie.
Genau, die Bergrettung ist eigentlich gekennzeichnet von einer sehr flachen Hierarchie. Also wir, wenn wir Einsätze machen als Bergrettung, wir arbeiten allem als Frau und Mannschaft. Also bei uns ist das auch ganz klar. Also wir haben ja Bergretterinnen bei uns in den Reihen. Jeder Einsatz, jede Übung, jede Präventionsveranstaltung, egal was man macht, macht man als Mannschaft. Und ich glaube auch, sehr viele Junge, die zu uns kommen, die was im Weg zur Bergrettung finden, schätzen das, dass es da jetzt nicht so eine strenge Hierarchie gibt.
Sie sagen, Frauen müssen gleich viel leisten wie Männer?
Richtig, also da wird man jetzt auch keinen Unterschied gemacht. Also wenn wir einen Aufnahmetest machen, nachher müssen sie die gleichen Voraussetzungen oder erfüllen sie die gleichen Voraussetzungen. Und auch im Einsatz, wenn es mal heißt, das ist da auch zu tragen oder so. Aber das ist eigentlich bei uns nicht Thema. Also ich muss sagen, die, was bei uns im Verein aktiv sein, da stellt sich die Diskussion nicht. Und deshalb bin ich eigentlich froh, weil das zeigt von mir auch, dass der Verein in der Diskussion schon gut entwickelt ist.
Thomas Heilregel heute im Radio Wohnzimmer zu hören, am Mikrofon Sigrid Flänger. Thomas Heilregel ist Direktor in den Sozialdiensten der Bezirksgemeinschaft Eisacktal und Leiter der Bergrettung im AVS. Wer zur Bergrettung geht, muss einiges mitbringen, vielleicht auch mentale Stärke, weil es gibt Situationen, die nicht so schön sind. Sie selbst haben zum Beispiel etwas sehr Schlimmes mal gesehen. Es gab ein Lawinenunglück, die Lawine ging herunter. Eine Mutter wurde mit ihrem Kind verschüttet und sie haben sie ausgegraben und sie haben den Rücken der Mutter gesehen und dann auch noch was anderes.
Ja, genau. Also als Bergrettung oder als Bergretter wird man ja häufig auch wieder mit tragischen Unglücken konfrontiert. Leider, das ist so. Und da gibt es auch wieder Situationen, die einem natürlich mehr betroffen machen als andere. Und speziell, ich sage jetzt, wenn man Kinder mit Müttern bergen. Und wie ich vorher schon kurz erklärt habe, wenn wir von einer Bergung reden wir allem von jemandem, der was tödlich verunglückt ist. Dann ist das natürlich etwas, das was schon betroffen macht. Mit der Zeit entwickelt man eine bestimmte Methode oder man lernt sich ja selber kennen und weiß, wie man mit denen auch ein bisschen umzugehen hat.
Und es gibt ja auch diese Biergruppe.
Genau, innerhalb der Bergrettung gibt es die sogenannte Biergruppe. Also das sind ausgebildete Bergretterinnen und Bergretter, die, in schwierigen Momenten für andere Bergretter da sein.
Damit wir auch einen Einblick bekommen, was die Bergrettung leistet, möchte ich doch nochmal auf dieses Beispiel zu sprechen kommen, was Sie da gesehen haben.
Das, was wir gerade vorher angesprochen haben, das ist schon vor ein paar Jahren auf der Haderalm passiert. Und zwar ist da bei relativ widrigen Wetterverhältnissen ist eine Skigruppe außerhalb von der gesicherten Skipiste unterwegs gewesen. Es ist nachher leider zu einem Lawinenabgang gekommen. Ein paar Personen haben sich kein selber befreien, also die sind leider oberflächlich verschüttet geworden. Eben effektiv für eine Mutter und für ein Kind ist es also so gewesen, dass sie ganz verschüttet geworden sind. Und man hat nachher da mit den Suchmannschaften das Gelände durchsucht. Man hat nachher effektiv etwas gefunden. Man hat noch angehabt, das auszugraben. Und während man nachher da die Ausgrabung gemacht hat, hat man dann gesehen, dass es eigentlich die Mutter mit dem Kind war. Die Tochter war ungefähr 11 Jahre, wenn man nicht alles da ist. 11 Jahre. Wahrscheinlich haben sie die Lawine kommen gesehen. Sie hat sie in den Arm genommen. Und hat sie dann eigentlich, die Lawine hat sie nachher so begraben, also wenn die Mutter von den Schneemassen befreit worden ist, dann hat sie nur die Tochter in den Arm gehabt. Und ja, das sind natürlich schon sehr traurige Momente, ja.
Kommen wir von den traurigen Momenten vielleicht zu einem schönen Moment Ihres Lebens. Wie gesagt, wir haben schon das erwähnt, dass Sie sehr gerne auf den Berg gehen und Sie verreisen auch gerne. Sie waren zum Beispiel in Norwegen. Das Schöne da ist, dass man eine Skitour macht und abfährt und direkt am Meer landet.
Ja, genau, so ein bisschen kann man sich schon vorstellen. Also eben eine Reise hat uns nach Norwegen geführt und sind wir mit ein paar Kollegen Skitouren gewesen und ich muss sagen, Norwegen oben ist wirklich besonders ein bisschen Skitouren zu gehen, weil man hat jetzt keine Hacheberg. Man muss sagen, der höchste Berg ist da bei den Lofoten, ist der Geit Gallien, der was ungefähr 1200 Meter ist. Aber das Schöne ist einfach, du machst eine Abfahrt und kannst direkt bis zum Meer fahren, weil es einfach der Schnee aufhört. Also es sind schon sehr schöne Momente gewesen. Ja.
In Sardinien haben Sie in den Buchten übernachtet in den Höhlen. Und was haben Sie da gemacht? Haben Sie eine Wanderung gemacht wahrscheinlich?
Also das letzte Jahr im Mai sind wir mit ein paar Kollegen nach Sardinien aufgebrochen. Und da haben wir den sogenannten Selvaggio Blu gemacht. Das ist so ein bisschen eine Trekkingroute entlang der Küste Sardiniens. Da tut man sich wieder ein paar Mal ansalen. Man salt sich da wirklich in die schönsten Buchten von Sardinien an, also in die Cala Mariola, Cala Golorize. Und das ist natürlich schon ein schönes Erlebnis, überhaupt wenn man das Erlebnis mit Kollegen teilen kann. Und wir haben uns nachher halt, oder das ist so Aufbau gewesen, dass wir noch effektiv allem nur, wo wir gelandet sind, einfach geschlafen haben. Und es ist einmal in einer Höhle gewesen, einmal sind wir bei so einem Bauern, ein paar haben in Gasstall geschlafen, einmal haben wir nachher in so einer Bucht geschlafen. Also es sind ja tolle Momente, was man da erlebt.
Sie klettern logischerweise auch und Sie sagen, dass Sie auch manchmal Angst haben und die Angst überwinden müssen. An welchem Moment denken Sie da im Speziellen?
Wenn ich jetzt so persönlich ein bisschen an so schwierige Kletterrouten denke, also wo es einfach technisch von mir sehr fordernd gewesen sein, weil ich einfach an einem bestimmten Grad klettern kann und da bin ich einfach an meiner Grenze gegangen. Und da, wo ich dann wirklich gehofft habe, ja, geht das jetzt gut, geht das nicht gut und man tastet sich da so jetzt mal ein bisschen heran an der ganzen Sache und da spüre ich schon eine bestimmte Angst, oder wenn es so extrem ausgesetzt ist oder der Griff ist leider so eine wackelige Sache. Also so spüre ich schon eine Art Angst, aber die Angst lässt mich so fokussiert sein, dass ich weiß, dass es gut geht. Und deswegen muss ich sagen, für mich ist es eigentlich nie eine Schande zuzugeben, dass ich Angst habe, wenn ich klettern tue oder auch wenn ich so ein bisschen steilere Skitour mache oder so Sachen, sondern es ist eigentlich live von mir der Moment, wo ich weiß, jetzt muss ich nur einmal mehr konzentriert, nur einmal mehr fokussiert sein, damit jetzt die Passage, den Hang, die Abfahrt oder wie auch immer gut meister.
Was ist für Sie steil, eine steile Skitour? Wie steil ist dann der Hang in Prozenten gemessen?
Ja, das ist schwierig, aber ich sage jetzt einmal, also ab 40 Grad aufwärts wäre es noch schon knusprig.
Und Sie sagen, es relativiert sich dann viel?
Ja, also es generell, also wenn man so unterwegs ist, wenn man oft einmal eben so schwierige Momente hat beim Klettern oder oft einmal auch, wenn etwas gut ausgeht, wo man ein bisschen Glück gehabt hat, was eigentlich gehört einfach dazu, dann muss man sagen, dann relativieren sich oft einmal andere Sachen und dann ist man wieder froh, dass das alles gut gegangen ist. Und dann ist man wieder zufrieden mit dem, was man hat und dann freut man sich einfach, dass man wieder gut heimkommt und dann ist alles in Ordnung.
Sie sagen auch, es gibt keine leichten Gipfel, alles kann schwierig sein.
Wenn ich daran denke, wir haben ja vorher schon ganz kurz über Nördler geredet. Also ich kann 40 Mal auf Mörtler gewesen sein und ich denke, ein Bergführer wird vielleicht 100 Mal auf Mörtler gewesen sein oder noch viel öfter. Aber wenn die Verhältnisse schwierig sein, das heißt, wenn vielleicht den Tag vor schlecht Wetter gewesen ist oder wenn ich mal einen schlechten Tag habe, weil ich einfach eine schlechte körperliche Verfassung auf dem Moment mal habe, dann wird oft auch der einfachste Gipfel schwierig oder kann schwierig werden.
Erzählen Sie mir von dem Erlebnis auf der großen Vermeda.
Große Vermeda, da sind wir einmal, das ist schon vor ein paar Sommern gewesen, eigentlich relativ eine einfache Tour, die Südostkante auf die große Vermeda klettert. Sie hat nachher ein bisschen länger gedauert, wie geplant. Der Wetterbericht hat schon am Nacht, das war ist ein Hochsommertag gewesen, ich glaube so Juli, August, und hat nachher schon gegen 2 Uhr Nachmittag schlecht Wetter gemeldet. Es ist nachher ein bisschen früher gekommen, als wir gedacht haben. Und wer die große Vermeda mal gewesen ist, weiß, dass da relativ viele Aussaler sind. Ich glaube, jetzt auswendig weiß ich es auch nicht mehr, aber ich glaube so 14, 15 Aussaler. Und effektiv sind wir nachher beim Aussalen in einem brutalen Sommergewitter gekommen. Also alles, was man sich so vorstellen kann, also von Blitz und Donner und brutalen Niederschlag. Und wenn man so in einer Wand drinnen ist, also gibt es noch auch nicht viele Möglichkeiten, irgendwo unterzustehen. Und das war schon recht eine prägende Erfahrung auch, wo man sagt, okay, also da hat man vielleicht nicht alles richtig gemacht. Also vielleicht hat man sich in der Zeit verschätzt, vielleicht hat man auch das Wetter unterschätzt, aber das ist ein Fehler, wo ich sage, die können einfach passieren und da muss man die Erfahrung machen. Und ja, das war recht eine spannende Sache, nachher unter dem brutalen Wolkenbruch sozusagen.
Also wie soll ich sagen, daraus lässt sich auch Ihre Einstellung ableiten, die dahin geht, dass Sie sagen, jeder hat das Recht auf Abenteuer, das Recht darauf, etwas zu erleben, aber keiner hat das Recht auf Rettung?
Richtig. Es gibt ja ganz wenige freie Räume, wo wir uns heute nur als Gesellschaft bewegen können. Also überall, egal wo wir sein, im Straßenverkehr, in der Stadt, auf dem Parkplatz, in der Arbeit. Mittlerweile, glaube ich, sind wir von so einer Überreglementierung umgeben, wo einfach alles bis auf den Punkt und Beistrich geregelt ist. Und deswegen, wenn ich auf den Berg gehe, dann muss ich sagen, oder wenn wir im Gebirge sind, dann sind wir eigentlich nur glücklicherweise in einer Umgebung, wo es nur wenig Regeln gibt. Regeln, die uns jemand vorgibt. Ein paar Regeln werden uns von der Natur vorgeben. Das Recht auf Abenteuer, das Recht auf Freiheit in den Bergen. Also ich bin schon ein Vertreter. Wo es allerdings nachher wieder, und da kommt jetzt einfach der Bergretter auch bei mir zum Vorschein, also ein Recht auf Rettung gibt es nicht. Also da sind wir als Bergrettung auch ganz klar, wenn eine Rettung für uns Bergretter nicht vertretbar ist, weil die Gefahr für uns einfach zu groß ist oder der Moment der falsche, eben weil zum Beispiel jetzt gerade Blitz und Donner, Gewitter ist und das ist für uns nicht vertretbar, dann machen wir den Einsatz auch nicht. Aber das muss einfach jeder Alpinist nachher respektieren, dass es da nicht vertretbar ist.
Wenn ein Hubschrauber unterwegs ist und es blitzt und donnert, was könnte dem Hubschrauber passieren?
Eigentlich nichts. Also der Hubschrauber ist da mit Antennen, mit Blitzableiter geschützt und er wird natürlich versuchen, das Gewitter zu umfliegen und er wird jetzt auch nicht, ich sage jetzt einmal, bewusst in das Gewitter reinfliegen. Dafür sind die Geräte gut ausgestattet. Wenn so ein massives Gewitter ist mit Winde und Dolz, startet der Hubschrauber gar nicht. Also man muss sich ja vorstellen, in der Regel macht man nachher einen Windeinsatz und das ist ja nicht kalkulierbar. Also wie verhält sich der Bergretter an der Winde oder am Fixtau, wenn da Wind und Wetter ist? Also das macht man nachher einfach nicht, weil es einfach technisch nicht möglich ist.
In Ihrer Funktion als Leiter der Bergrettung im AVS bekommen Sie ja viele Situationen mit. Wollen Sie uns abschließend vielleicht noch eine lustige Situation schildern? Vielleicht wo ein, ja lustig, unter Anführungszeichen, wo ein Tourist mit Flipflops oder auch ein Einheimischer mit Flipflops auf den Berg gegangen ist.
Ja, das haben wir also effektiv. Das Leute einfach, ich sage jetzt einmal, vom Hotel ausgehen und sie denken sich, ja, das ist leider eine gemütliche Wanderung, die was dann irgendwann in einem Klettersteig endet und da, dass sie einfach nicht richtig ausgerüstet sind, soll passiert allem wieder oder auch, dass wir einfach oft zu Einsätzen gerufen werden, wo einfach die Informationen ein bisschen falsch übermittelt werden. Ich habe ja vorher die Geschichte erzählt, wo man zu den kleinen Hund gerufen worden sein, da in Grödenrinnen. Das, was sich dann eigentlich herausgestellt hat, dass es ja, ein Hund ist, dem was ich kann in den Rucksack hinein. Es ist auch so immer fast das Gegenteil passiert. Also wir sind zu einem Einsatz gerufen worden, wo die Information war jene, da kommt jemand auf dem Weg nicht weiter, weil ein Hund vor ihm steht. Wir sind nachher da hingefahren, weil man hat noch nicht genau verstanden, ist das sein Hund, ist das von jemand anders der Hund. Am Ende ist da noch einfach jemand wirklich eigentlich vor einem Privatgrundstück gestanden. Auf der anderen Seite war ein riesiger Kampfhund und der hat ihm effektiv den Weg versperrt und der hat einfach seine Aufgabe gemacht. Als Bergrettung geben wir noch einfach einen Rat, okay, ich glaube, jetzt ist Zeit, dass du umkehrst und geh einfach wieder ruhig und wir ziehen uns dann auch wieder zurück.
Hat er den falschen Weg gewählt?
Er hat effektiv den falschen Weg gewählt und hat sich noch irgendwie aufgeregt, dass da in einem Privatgrundstück so ein riesiger Hund ihn umbellt. Und hat noch gemeint, das ist eine Zuständigkeit von der Bergrettung, das zu klären. Das ist ganz klar etwas, für das, was wir nicht da sind. Und ich muss auch sagen, in so einem Fall sollte man jetzt nicht unbedingt die Bergrettung rufen.
Was gefällt Ihnen eigentlich an Ihrer Tätigkeit als Bergretter?
Ich kann mit meiner ehrenamtlichen Tätigkeit Menschen oder Tiere in einer Notsituation helfen. Und sei es etwas, das, was mich allem wieder aufs Neue motiviert, bei dem Verein zu sein. Man ist nie allein. Also ein Bergrettungseinsatz oder als Bergretter hat man allem Kolleginnen oder Kollegen um sich. Man macht Einsätze miteinander, man feiert oft miteinander, man macht oft auch tragische Sachen miteinander durch. Das ist in meinen Augen ist die Bergrettung ein Verein von dem, was man viel, viel mehr kriegt, als man je geben kann.
Danke, Thomas Hellriegel, dass Sie bei mir im Radio Wohnzimmer waren. Am Mikrofon verabschiedet sich Sigrid Flenger, an der Technik saß Thomas Brieder. Wir haben gehört, dass Sie gern auf die Berge steigen und dass Sie gern Skitouren machen. Welche Reise steht denn demnächst für Sie an?
Ja, also geplant wäre eine Reise nach Japan, aber jetzt muss ich mal schauen, ob ich das nachher so umsetzen kann. Aber Ziele hat man allem wieder und ich sage allem, bevor wir die Routen oder die Ziele bei uns in den Alpen ausgehen, geht mir eh mein Leben aus. Deswegen freue ich mich auf jede Tour, die was kommt.
Danke, dass Sie hier waren.
Gerne.